Nächsten Dienstag ist nochmal das zweite Treffen dann.
Jawohl, genau. Du hast jetzt das Privileg, dass du der Erste auf der Aufnahme bist.
Wenn es dich stört, kannst du zurückspulen, dann nochmal anfangen.
Nein, ich find's gut. Dann beten wir, kommt. Ja, lieber Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort in die Hand gegeben hast, dass wir jetzt miteinander suchen, ringen, forschen dürfen. Und ich will dich darum bitten, dass du es zum Guten, zum Segen benutzt. Ich will dich bitten, dass du dich fest verwurzelst, dass du uns fest verwurzelst in deinem Wort, dass du Gnade schenkst, Herr. Wir wissen, dein Wort hat alle Macht, Dinge zu bewegen. Durch dein Wort hast du die Welt geschaffen. Durch dein Wort hast du uns zum Glauben gebracht und errettet. Wie viel mehr wirst du unser armseliges und schwaches Leben verwandeln können? Und wir bitten dich darum, dass das geschehen darf. Ein kleiner Baustein, der heute dazu beitragen kann. Amen.
Amen.
Gut, lasst uns wieder zweites Buch Mose miteinander aufschlagen. Und wir haben uns letztes Mal beschäftigt mit dem Ende von Kapitel 13. Da heißt es, ab Vers 17 heißt es: Es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte: Damit ist das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen, und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Und die Söhne Israel zogen kampfgerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Mose aber nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn dieser hatte die Söhne Israel ausdrücklich schwören lassen: Gott wird euch gewiss heimsuchen, führt dann meine Gebeine mit euch von hier hinauf. Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Jetzt weiß ich nicht, wie weit und ob überhaupt. Letztes Mal war, glaube ich, keiner von euch da, aber natürlich nicht. Aber sagt einfach mal ganz kurz, was euch an dem Text nochmal auffällt, nochmal deutlich wird. Oder ob es irgendwelche Besonderheiten gibt in euren Augen im Text.
Gott möchte nicht, dass sie kämpfen, aber sie gehen kampfgerüstet aus Ägypten raus.
Wie meinst du das? Gott nicht möchte, dass sie kämpfen?
Ja, er führt sie das Land herum,
ja.
Damit sie halt nicht Angst vor dem Kämpfen haben. Aber dann steht im nächsten Vers, dass sie kampfgerüstet aus dem Land Ägypten rausgehen.
Ja, das klingt für dich ein bisschen wie Widerspruch, oder wie meinst du?
Oder unterschiedliche Vorstellungen vom Volk und von Gott.
Ja, absolut. Gott kennt sein Volk sehr genau und weiß, was passiert, wenn er jetzt den direkten Weg ins Land der Philister mit ihnen geht. Die haben natürlich ein ganz anderes Bild von sich. Ich weiß gar nicht, was die für Waffen gehabt haben als Slaven. Hast du ja nicht große Waffen. Vielleicht haben sie Flugschale oder
was auch immer. Jetzt haben sie auch was gekriegt von Ägypten.
Es mag alles sein, aber es wird nicht, wie soll ich sagen, ne? Die Heeresmacht gewesen sein, wie man sich das vorstellt. Vor allen Dingen konnten die so gesehen gar nicht kämpfen. Naja, okay. Was noch?
Die halten sich an den Eid, kann man auch sagen. Mhm. Dass sie daran denken.
Ja.
Tote Knochen mitzunehmen.
Ja. Das ist witzig, oder? Ich sagte, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemacht habt, dass ihr Anordnung getroffen habt, dass man da Knochen passiert, wenn sie ab ins Heilige Land.
Nur mündlich.
Nur mündlich, okay.
Das drückt ja seinen Glauben aus, dass Gott zu seinem Wort stehen wird.
Genau, das ist das Entscheidende. Ja. Ja? Also, dass er so fest überzeugt ist, auch wenn er weiß, es dauert noch Jahrhunderte, zumindest wenn er sich auf das verlässt, was Abraham weitergegeben wurde, ja, wird ihm die genaue Zeitspanne eigentlich gesagt, oder eine runde Zeitspanne eigentlich, wenn man es so sieht. Und hier ja, sagt er ihm, er wird euch gewiss heimsuchen, das steht felsenfest. Ja. Deswegen wird der Josef genauso mit dieser Begebenheit hier in Hebräer 11 uns aufgeführt und als wunderbares Vorbild aufgelistet.
Kommt da das erste Mal eigentlich die Wolken und Feuersäule vor hier?
Ja, genau. Das ist schon spannend, oder?
Ja.
Wolken und Feuersäule, das wäre schon cool, wenn das heute noch so wäre, oder?
Aber die gewöhnen sich auch dran.
Ja, schnell gewöhnt sich daran. Sehr schnell. Ja, und was hat es mit dieser Wolken, mit dieser Feuersäule auf sich? War es dann halt dauernd bewölkt bei denen, die keinen Sonnenschein hatten, oder?
Über die Wolken hat mal der Wille hier gepredigt.
Ja, stimmt, genau. Ja. Also Wolke, denke ich, ist so ziemlich schnell klar, wenn wir durch das Ganze, es bleibt natürlich einfach nur eine Wolke. Irgendwas für eine Wolke. Ja. Das ist sehr, sehr deutlich, denn mit was ist mit dieser Wolke immer verknüpft?
Ja, ob sie labern oder ob sie weiterziehen.
Ja, richtig. Aber welcher Begriff in Bezug auf Gott? Ich habe es ganz häufig gesagt, ich suche ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ja. Und Punkt, Punkt, Punkt erschien in der Wolke.
Gottes Gegenwart oder Gottes Herrlichkeit?
Gottes Herrlichkeit, ganz richtig. Die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen in der Wolke. Ja.
Aber auch irgendwie verdeckt, oder?
Ja, genau, das ist echt interessant. Ja. So, dass Gott einen Weg gefunden hat, sich zu offenbaren, und das war nicht so, es war für die Herrlichkeit des Herrn hat sich offenbart, also nicht irgendwas Geringes, Kleines, Schwaches, sondern seine Herrlichkeit. Also es war etwas Gewaltiges, etwas Majestätisches. Ja. Also so, wenn man nachher beim Berg Sinai lesen wird, die Wolke des Herrn ließ sich auf Sinai nieder. Was alles passiert ist, das wissen wir ja. Also dass die Herrlichkeit des Herrn erscheint, das ganze Volk ganz häufig am Murren und sich am Auflehnen Gott gegenüber und am Hadern mit Gott. Und dann erscheint die Herrlichkeit des Herrn und was dann? Tschuh, ist Ruhe. Kein Gejammer mehr, kein Gejammer. Also dann, das ist etwas sehr, sehr Eindrückliches und sehr, sehr Mächtiges, ja. Es ist nicht einfach nur irgendwie eine Wolke. Und wie du sagst, aber auf der anderen Seite ist es doch verborgen. Es ist doch noch, dass man es nicht sehen kann. Ja, denn wenn Gott die Wolke, sag ich mal, die Hülle fallen lassen würde,
dann wären die Menschen auch tot.
Eben, genau. Richtig. Denn das sagt er dann in 4. Mose, Kapitel 14, glaube ich, sagt er dann, wenn ich nur einen Augenblick und in deiner Mitte hinaufzöge, werden sie alle sterben. Ja.
Ich finde, das kann man sich eigentlich auch nicht vorstellen, wie es ist, wenn wir dann bei Gott sind. Klar, von der Schrift her weiß ich, dass ich das dann überlebe, ja?
Ja, ja.
Also, und mich freue, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, ja, dass man in Gottes Herrlichkeit oder Heiligkeit leben kann. Ja,
das, ja. Aber das wird etwas sein, eine Erfahrung, die über alles andere hinausgeht, was wir bis jetzt erlebt, ja, haben. Das ist, und weil, wenn wir jetzt häufig so denken an den Himmel, ja, goldene Straßen ist cool. Ja. Ja, also man denkt so häufig dann auch irdisch. Also früher habe ich so gedacht, sagen wir so, früher habe ich so gedacht, ja, was werde ich denn machen? Neben wem werde ich ein Häuschen so bauen? Oder hoffentlich ist wer neben mir? Oder solche Sachen, ja. Also völlig eigentlich, wo du denkst, okay, sehr, sehr irdisch, sehr, sehr menschlich gedacht, weil wir einfach nichts anderes haben, oder? Wir haben nichts anderes. Aber wir wissen, allein die Engel, die vor Gott stehen und ihn Tag und Nacht anbeten, ich glaube nicht, dass einer denkt, irgendwann mal gedacht hat, es sei langweilig. Ja, das ist das allerhöchste und größte Privileg, was du haben kannst.
Aber zum Vorstellen geht's.
Du kannst es nicht vorstellen, nein.
Wahrscheinlich nicht. Nee. Außer manche haben halt mehr Fantasie oder so.
Ja. Vielleicht können sie es, ja.
Aber,
ich nehme es auch einfach nur im Glauben. Ja. Ja. Das kannst du nur im Glauben einfach annehmen und akzeptieren. Was das Wichtige und was das Wunderbare ist, diese Wolke, die spielt ja, wie du es gesagt hast, Willi hat uns damals da hindurchgenommen, deswegen wiederhole ich es nur ganz kurz. Wo spielt die Wolke dann noch die immer wieder eine Rolle durchs Alte Testament hindurch bis zum Neuen Testament?
Ja, nächste Woche fallen wir durch Himmelfahrt.
Ja, richtig. Das ist dann im Neuen Testament. Und wo ist es im Alten Testament noch? Ich will euch ein bisschen...
Bei Elia.
Elia hatte auch eine Gottesbegegnung. Feuer und Erdbeben und... dann heißt es, dass Gott dann aber in diesem leisen Säuseln war. Also mit der Wolke jetzt, oder meinst du eine andere Begebenheit? Also weiß ich jetzt nicht so klar und so deutlich. Aber sehr, sehr zentraler Punkt, ich gebe euch einen Tipp, am Ende von 2. Buch Mose und 1. Könige 8 und 2. Chronik 7.
Stiftshütte.
Tempel, genau. Sehr gut. Also, und was genau?
Ja, das, als der eingeweiht worden ist, dann hat sich der Tempel gefüllt mit der Wolke.
Ja, genau, richtig. Was war der Effekt davon? Als die Wolke sich in den Tempel, die Herrlichkeit des Herrn, den Tempel erfüllte, was war die unmittelbare Folge auf dem Platz, auf dem Ort, für die Priester, für Mose?
Die konnten dann nicht mehr rein.
Konnten nicht zutreten. Okay, interessant. Ja, so merken wir dann auch, dass Gott sich, dass diese Herrlichkeit des Herrn sich dann unterschiedlich intensiv zeigt und spürbar ist, sage ich mal. Denn an der anderen Stelle, wo es jetzt noch mal zum Sinai, da lesen wir von Mose etwas Waghalsiges. Da heißt es, und Mose ging mitten in die Wolke hinein. Und du denkst, ja, oh, was tust du? Eigentlich wirklich Selbstmord. Ja, weil es heißt, er, und der Hebräerbriefschreiber sagt sonst, kein Fuß und kein Tier darf den Berg berühren, sonst muss er tot umfallen, sterben. Aber Mose geht mitten in die Wolke hinein. Es ist eine Frage, ob er ein Vorbild ist auf unseren Herrn Jesus oder nicht. Ein herrliches, wunderbares Vorbild, wo wir sagen, wer ist dazu in der Lage, wer kann das tun? Ja, und hier wird gezeigt, der eine hat uns den Weg gebahnt in die Herrlichkeit Gottes, zur Herrlichkeit Gottes. Eines diesen Weg gegangen ist. So schön. Also, aber da kommen wir noch dazu. Was sagt uns jetzt Johannes 14? Was ist jetzt das Besondere? Gott hat sich nochmal offenbart. Er hat sich nochmal gezeltet bei den Menschen. Johannes 1. Und was ist das Herrliche und das Wunderbare dabei? Ist in der Wolke? Da fehlt sie auf einmal. Das ist schön eigentlich, oder? Aber dann müsstest du eigentlich sagen, ja, aber warum ist es dann trotzdem in dieser Schwachheit und Niedrigkeit eigentlich? Ja, es war nicht in Herrlichkeit. Doch einerseits schon, aber andererseits auch nicht. Es ist so geteilt. Es war eine andere Art von Herrlichkeit. Aber so eine, Johannes 1, Vers 14 ist das ja, ich erinnere nur ganz kurz. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und weiß nur kurz, es zeltete, ja? Zeltete unter uns. Also es bedeutet, es ist wieder diese Anspielung auf das Alte Testament, was Gott sagt, und hier soll meine Wohnung unter den Menschen sein. Wer ist jetzt das Zelt? Wer ist jetzt der Tempel Gottes? Das ist Jesus. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Wow. Er sagt, das war eine Herrlichkeit. Das war etwas. Warum war es eine Herrlichkeit? Wie hat er sein? Schaut mal, wenn wir ganz kurz weiterlesen. Ich mache jetzt einfach Wiederholung, weil keiner letztes Mal von euch da war. Machen wir einfach Wiederholung. Schaut mal, Kapitel 2, Vers 11. Wobei ich es verkürzt mache. Das ist die Hochzeit zu Kana und am Ende heißt es, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Seine Jünger glaubten an ihn. Also, das ist letztendlich das ganze Thema vom Johannesevangelium dann. Wie Jesus seine Herrlichkeit offenbart. Was sind seine Mittel? Sein Zweck? Oder sein, was ist sein Mittel?
In dem Fall jetzt ein Wunder.
In dem Fall ein Wunder, die Zeichen.
Das aber ist, es ist trotzdem eine andere Herrlichkeit,
wie ja, dann, genau.
Wo er zum Vater wiederkommt, oder?
Absolut. Ja. Ist eine andere Herrlichkeit. Wenn es die gleiche Herrlichkeit wäre, aber auch hier wird so deutlich, die Herrlichkeit ist verborgen und schaut, jetzt ist so, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Er lässt so ein bisschen hineinschauen, wer er eigentlich ist. Ja? Und immer wieder lässt er hineinschauen und lässt er hineinschauen. Sie ist nach außen hin, siehst du ihn? Und Johannes sagt an einer Stelle, wir haben ihn angefasst, unsere Augen haben ihn gesehen, wir konnten mit ihm reden. Ja? Er war Fleisch und Blut, so nah wie Gott eigentlich nie einem kommen kann. Ja? Und dann sagt er aber auf der anderen Seite, ist doch verborgen, eine verborgene Herrlichkeit. Und dann zeigt er sie immer wieder und zeigt er sie und zeigt er seine Jünger glauben an ihn. Das ist schön, wirklich schön. Und so läuft es dann alles letztendlich darauf zu, wie du gesagt hast, worauf wir jetzt hinzugehen, Apostelgeschichte 1, wo es dann heißt, dass er von der Wolke in den Himmel mit aufgenommen wird und dass eben da, dass warum die Jünger hier so gespannt zum Himmel schauten, hier Vers 1, Vers 10, das hat aus meiner Sicht eben auch damit zu tun. Das war nicht einfach eine Wolke aus Wasserstoffteilen,
Wassertröpfchen.
Wassertröpfchen, sondern es war die Herrlichkeit des Herrn, die sich wieder gezeigt hat, offenbart hat. Etwas Großartiges, etwas Herrliches. Und wenn wir jetzt sehen, was sagt uns die Bibel, was am Ende der Zeit passieren wird, wenn Jesus kommt? Wie wird er kommen? Mit den Wolken. Aber was bedeutet das jetzt? Wieder versteckt? Wieder verborgen?
Nee. Müssen wir nicht nach Israel.
Ja. Genau. Also was bedeutet es, wenn jetzt Jesus und Wolke zusammenkommen? Wolke war schon Herrlichkeit, Jesus war Herrlichkeit auf eine Weise. Wenn jetzt beides zusammenkommt, überströmende Herrlichkeit, ja. Also, du sagst, das wird alles Gewaltiges sein. Wo, wie gesagt, wie der Blitz vom Osten bis zum Westen gesehen wird. Keiner kann es übersehen. Es ist etwas wow. Und was heißt es dann? Das ist die Krönung dann. 1. Thessalonicher Kapitel 4. So schön. 1. Thessalonicher Kapitel 4. Da heißt es Vers 16. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen. Also merken auch da schon die ganzen Ankündigungen, das ist schon gewaltig, wird auch laut sein. Bei der Stimme eines Erzengels, Erzengel ist meistens nicht im Flüsterton, bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen. Seht ihr, wie Mose, der in die Wolke hineingeht, und wir gehen in diese Herrlichkeit hinein und dürfen leben. Echt wunderbares und herrliches Thema, mit dem man sich da auseinandersetzen befasst, und eine herrliche, wunderbare Hoffnung für uns. Ja. Gäbe es noch viel, viel mehr zu betrachten. Auch ein Punkt, den wir besprochen haben, ist, wie in Hesekiel die Herrlichkeit des Herrn den Tempel verlässt. Ja, ganz dramatische Szene, aber die wesentlichen Punkte haben wir jetzt mitgenommen. Und das ist eben jetzt der Abschluss vom Kapitel 13. Und Kapitel 14 startet jetzt, würde ich vorschlagen, dass wir nochmal ein bisschen hineintauchen. 14, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Befiehl den Söhnen Israel, sich zu wenden und vor Pi-Hahiroth zu lagern, zwischen Migdol und dem Meer. Vor Baal-Zephon, diesem gegenüber, sollt ihr euch im Meer lagern. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie viel ihr davon schon verstanden habt, von Migdol und Baal-Zephon. Werden wir gleich schauen. Der Pharao wird von den Söhnen Israel denken, sie irren ziellos im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Also, lassen wir mal so weit. Also ich habe es versucht nachzuvollziehen, wie die genau da gezogen sind, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist nicht so genau aufgezeichnet in den Karten, weil einige Orte wahrscheinlich auch unbekannt sind, nehme ich mal an, oder man nur schätzen kann, wo die waren. Aber was ist hier entscheidend, was ist hier, ohne mal die ganzen Orte zu kennen? Welche Begriffe fallen ein bisschen ins Auge? Hier in Vers 2 und Vers 3. Ja, das kann durchaus ins Auge fallen, vor allem wenn man spätere Zeit von dem Volk Israel denkt, ja. Was noch? Also es sind
ich soll am Meer lagern.
Soll am Meer lagern, ja.
Umkehren.
Ja, umkehren oder wenden?
Also je nach Übersetzung vielleicht.
Ja, wenden. Genau, umkehren, wenden. Interessant, oder?
Ja, das schon.
Also,
Glaubensschritt.
Ja, genau, jetzt überleg mal, du bist jetzt im Land Ägypten entflohen. Ja, wie, und wenn du da jetzt möglichst schnell wegkommen willst, was für eine Route schlägst du ein? Gerade und möglichst schnell weg, oder? Was passiert jetzt hier? Befiehlt sich zu wenden, also das bedeutet irgendwie umzukehren, umzudrehen. Und dann heißt es im Vers 3, was wird er denken, der Pharao? Durch das ganze Manöver, was Gott hier macht.
Dass sie umherirren.
Sie irren umher, die Wüste hat sie eingeschlossen.
Im Plan.
Okay. Also, zwei Möglichkeiten. Entweder hat das Navi versagt oder Gott macht es mit Absicht so. Keine Frage, denke ich, was die richtige Antwort ist. Gott macht mit Absicht so. Aber warum?
Vers 4.
Ja. Ganz einfach gesagt, ne?
Ja.
Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, sodass er ihnen nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Was soll das? Wie stellt ihr euch das vor? Ist es nicht ein bisschen unfair? Guck mal, der Gott spielt ja Katz und Maus mit dem Pharao, oder? Komm. Das versteht ihr so, ja? Und du denkst, warum reizt du den, provoziert sozusagen den Pharao, dass er tatsächlich nochmal angreift und nochmal versucht, sie zu schnappen? Das ist schon. Könnt ja schnurstracks einfach weggehen, lass doch den Pharao Pharao sein.
Ich denke, er hat auch sein Gericht an den Pharao.
Das ist durchaus richtig, ja? Ist durchaus richtig. In dem ganzen weiteren wird es ja schon so deutlich. Aber wir müssen versuchen, wieder die richtige Perspektive zu bewahren. War das so, wenn Gott jetzt das Volk hätte geradewegs geführt, hätte der Pharao dann gesagt, okay, lass sie ziehen? Hat Gott, sag ich mal, 2-3 Monate so lange sie im Kreis gehen lassen, bis endlich der Pharao gesagt hat, jetzt wird das doch machen? Also das Bild, das sich mir vermittelt von dem Pharao durch die ganze Zeit hindurch, ist, dass er um keinen Preis dieses Volk loslassen wird. Ja? Und was Gott jetzt letztendlich macht, ist, dass er kennt das Herz des Pharao, er weiß, er wird ihm hinterherjagen und er beschleunigt es ein Stück weit. Sagt, okay, ciao, komm, wenn du unbedingt denkst, dass du es immer noch haben kannst, dann komm. Ja, und das ist nämlich etwas, wo ich sehe als ein Bild wiederum auf unseren Feind hin, wo der nie von seinem loslassen wird und wo der immer, immer versuchen wird, das zurückzuholen zu sich. Er wird nie aufgeben. Ganz ehrlich, in eurem Leben lässt der Satan euch in Ruhe. Weiß er, dass Gott euch ans Ziel bringen kann und das tut? Ja. Lässt er euch in Ruhe? Nein. Wird es nie machen.
Jesus auch nicht.
Ja, nicht mal nur Jesus in Ruhe Zeit gelassen. Ja, genau. Wenn er das Alte Testament gut kennen würde, wüsste er eigentlich, was kommt. Wenn er die ganze Bibel kennt, dann weiß er eigentlich, was auf ihn zukommt. Und
aber so sind auch viele Menschen, auch ja, wenn man es nicht jetzt von der Macht her verbleiben kann, aber die wissen, dass ja, das und das nicht funktioniert und man macht es trotzdem.
Ja, richtig. Und es ist eigentlich völlig irrational und gegen den Verstand eigentlich.
Eigentlich
ja. Aber in der Verbissenheit, in der Verblendung und in diesem Ärger und dem Zorn, in dem man gefangen ist und nicht raus kann, ja, will er sich an sich reißen. Und das ist eben dieses Bild von dem Pharao, der so viel Leid, seht ihr, wie viel Leid er erlebt hat und wie Gott unumstößlich klar gemacht hat, dass er wirklich Gott ist und dass man sich gegen ihn nicht wehren kann. Und dann doch nochmal nachsetzt und sagt, jetzt holen wir sie zurück. Es ist ja wie, als ob er aus der Besinnung aufwacht. Schaut jetzt Vers 5. Als nun dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharao und seiner Hofbeamten gegen das Volk und sie sagten, was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? Ja, also wie, als ob sie vor einem Rausch waren und nicht bei Sinnen und jetzt kommen sie wieder zu Sinnen.
Ja, aber das ist echt wie Menschen halt sind.
Ja.
Das,
ja.
Kaum ist der Schmerz erst gekommen,
genau,
bis der vorbei, geht schon wieder weiter.
Genau. Und, so. Genau. Und ganz häufig, wenn Gott auch Leid im Leben von Menschen hinzufügt, dann fangen sie auf einmal an zu fragen, zu suchen und zu ringen. Dann geht's besser. Tschüss.
Mein Bruder, der war seelisch so am Ende, also mit geschlossener und so weiter. Ja. Und da war das so auf dem Boden, hat sie auch damals eine Bibel geschrieben und hat gesagt, jetzt wird sich alles ändern im Leben, aber kaum ging es ein bisschen besser.
Ja. Schon wieder alles vergessen. Das ist Wahnsinn, oder? Jetzt
fängt wieder alles sogar von vorne an.
So ja. Wow, krass.
So sind die Menschen.
Ja, so ist es. Und es ist echt bitter und traurig, das von außen noch mit anzusehen. Und auf der anderen Seite greift mich dann auch immer wieder ein Schauen und sich sagen, wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin doch genauso. Von meiner Natur, von meinem Fleisch aus, bin ich doch genauso. Wahnsinn. Und dann ist klar, was passiert. Aber bevor wir jetzt weiterlesen, was eben passiert, was ist das Ganze, was jetzt hier passiert? Nochmal das ganze Thema, was wir die ganze Zeit über hatten, oder? Vers 4. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken und ich will mich auf Pharao und seine ganze Heeresmacht verherrlichen. Das ist nochmal das Thema durch dieses ganze Kapitel hindurch. Und wir merken, es ist sozusagen der Schlussakt, das Finale. Ja, es ist, danach gibt es kein Verstocken vom Pharao mehr. Ja, weil es gibt kein Pharao mehr. Dass ihr es kurz seht, dass es sich durch das ganze Kapitel hindurchzieht, schaut mal Vers 8. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er den Söhnen Israel nachjagte. Dann weiter, Vers 17. Ich jedoch siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, so dass sie hinter ihnen herkommen. Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und Reitern. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und Männern verherrlicht habe. Also dreimal verstocken, dreimal verherrlichen. Ganz klar, dass das Thema und der Refrain durch das ganze Kapitel, sage ich mal, hindurch ist. Und wiederum denke ich, dass es hier für uns ganz wichtig ist, dass wir das kurz verlassen. Was ist wir haben gesehen, dass es sich von Anfang an hier durchzieht. Und was ist das letztlich was sich durch das auch durch die, worum es geht in der ganzen Geschichte durch die Bibel hindurch? Es ist letztendlich Gottes Herrlichkeit und Ehre. Wir haben es, denke ich, immer wieder angeschaut, deswegen streife ich es nur ganz, ganz kurz. Wir haben immer wieder, und ich treffe da auf diese Vorstellung, dass Gottes höchstes Ziel ist, dass alle Menschen letztendlich gerettet werden. Oder anders gesagt, dass es allen Menschen gut geht. Wenn wir es dann durchziehen, dann stellt man sich ja an der Stelle die Frage, warum verstockt er das Herz des Pharao? Warum macht er ihn hart? Liebt Gott den Pharao nicht? Das wäre die Frage, die sich hier deutlich stellt. Ja? Auf der anderen Seite die Frage gestellt, wenn Gott selbst alle Menschen liebt, liebt er auch den Teufel? Wenn er den Teufel nicht liebt, warum nicht? Wenn er, es ist letztendlich auch ein geschaffenes Wesen von ihm. Ja? Es ist, warum haben wir den Eindruck an manchen Punkten, dass Gott nicht liebt? Oder liebt er doch? Und wird letztendlich sogar den Teufel retten? Steht ihr, wenn wir es ganz zu Ende denken, kommen wir irgendwo dahin. Das ist ein gefährliches...
Teufel kann man nicht retten.
Hä?
Teufel hat keine Rettungsmöglichkeit.
Ja, aber warum nicht?
Weil die Schrift sagt.
So einfach. Weil die Schrift sagt. Das ist richtig. Das
reicht.
Ja, das ist natürlich, das reicht auf jeden Fall. Aber ich sag mal, wenn Gott wirklich den Willen und die Absicht hat, kann es machen. Das ist keine Frage.
Grundsätzlich gebe ich dir recht, aber er kann nicht seinem Wort untreu werden. Deswegen kann es nicht sein.
Ja, richtig. Also,
er kann alles eigentlich, aber dann wäre das Wort nicht da. Oder dann wäre das Wort falsch und das geht halt nicht.
Ja, okay. Du gehst so ein bisschen sozusagen von rückwärts, vom Wort her an. Das ist auch richtig, klar. Das ist keine Frage. Aber was ich denke, was deutlich wird, ist, dass eben das höchste Ziel, worum sich alles dreht, ist nicht der Mensch. Ist nicht das Hauptsache, alle Menschen gerettet werden. Sonst würde Gott seinen Heilsplan anders aufziehen. Mhm. Versteht ihr? Das höchste Ziel, was ist das höchste Ziel?
Gottes Ehre
und seine Herrlichkeit. Und eben, dass eben diese beiden Aspekte dazu beitragen, nämlich einerseits das Gericht und andererseits die Gnade, die so wunderbar und die so groß ist. Ja. Und das ist wunderbar und herrlich, das zu sehen. Und das dürfen wir auch nicht verwechseln. Manchmal macht man sich so Gedanken, ja, warum kriegt der Teufel eigentlich so viel mehr Menschen als Gott? Gut, ich meine... Von der Schrift her wissen wir es eigentlich, der Weg...
Ja, weil nur für eine begrenzte Zeit, ja. Weil das Bild, dass der Teufel ist ja nicht der Chef der Hölle.
Ja, genau, eben. Ja,
also letztendlich gehören ihm die Leute dann auch nicht.
Ja, eben. Können. Genau, ja. Also in einem gewissen Sinne auf dieser Erde, ja. Aber letztendlich wird er genauso in den Feuersee geworfen, ja. Letztendlich fällt er genau unter das gleiche Gericht. Es ist nicht so, als ob er dann, also wer gewinnt am Ende?
Das Größte sogar.
Ja.
Das härteste Gericht.
Ja, natürlich, klar. Also, da dürfen wir niemals, es wird alles zur Herrlichkeit und zur Anbetung Gottes beitragen. Es ist nicht so, dass Gott leer ausgeht sozusagen am Ende oder viel geringer. Ja? Und Jesus sagt, es sind wenige, die den Weg finden werden. Da dürfen wir uns nicht, dürfen wir nicht falsch das sehen und falsch betrachten. Nun, also das ist, denke ich, sehr, sehr deutlich und deswegen, ich halte mich nicht lang hiermit auf. Ich weiß, denke ich, dass es für euch klar und für euch deutlich ist, dass das der Fokus ist, die Ehre Gottes. Ja, dass es darum eigentlich letztlich geht. Ja, letztendlich müssen wir nochmal ab Vers 5 lesen, damit wir alles gelesen haben. Oder Vers 6, lesen wir Vers 6. So ließ er denn seine Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle übrigen Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfern auf ihnen allen. Ganz kurz, was heißt das? Warum wird es so beschrieben? 600 auserlesene Streitwagen, alle übrigen Streitwagen und Wagenkämpfern auf ihnen allen.
Er hat sich richtig gerüstet, also.
Ja.
Der hat nicht nur so ein bisschen.
Ja. Ne? Also der hat seine Elite letztendlich rausgezogen. Mhm. Ja. Er hat jetzt nicht gesagt, okay, ein paar armselige Soldaten kommen mit, das wird schon reichen gegen ein Volk von Sklaven.
Ja, das ist aber nichts.
Ja, und vor allem aber auch unrealistisch, also gegen so ein Volk, was braucht er seine ganze Streitmacht? Der Ägypten war damals eine Weltmacht, die also wirklich, wo andere sich gehütet haben, sage ich, sie mit denen anzulegen. Klar, haben sie schon immer wieder gemacht, aber sie waren eine etablierte Weltmacht. Und jetzt zieht er mit so einem Heer gegen so ein armseliges Volk. Sie waren zwar zahlreich, aber was werden sie ausrichten? Nichts. Ja. Und so, mit einer gewaltigen Heeresmacht, rückt er eben auf. Und dann heißt es weiter: Der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er den Söhnen Israel nachjagte, während die Söhne Israel mit erhobener Hand auszogen. So viel zur erhobenen Hand und Kampfgerüstet. ziehen mit erhobener Hand aus, aber im Rücken kommt schon ein riesiges, gewaltiges Heer. So jagten ihnen denn die Ägypter nach, alle Pferde und Streitwagen, seht ihr, wie der Text es immer wieder betont, alle Pferde und Streitwagen des Pharao, auch seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten bei Pi-Hahiroth vor Baal-Zephon. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn.
Aber ich würde auch schreien.
Ich auch. Ich habe genau das. Das Gleiche. Das ist eigentlich in dem Film, habt ihr den mal gesehen, da kann man ja drüber schreien.
Exodus, und
so. Aber das finde ich echt gut dargestellt, so in meiner Erinnerung, wenn man schon die Staubwolken,
von weit, ja.
Über 600 Streifwagen, wenn man es schon
und dann,
sieht.
Und dann heißt es, alle weiteren Wagenkämpfer und Reiter. Also
was wird damals, was muss ja einen riesen Eindruck gemacht haben.
Ja, so eine definitiv.
Macht, ja, also
definitiv.
Das ja auch zeigen.
Ja.
Ja. Und also, was wir hier sehen, was ist jetzt die Reaktion, dass sie sich sehr fürchteten? Ich denke, damit haben sie nicht gesündigt. Ich denke, dass sie auch zum Herrn schrien, haben sie auch nicht gesündigt. Aber wenn es jetzt hier heißt, eben, was passiert? Schaut mal, dann müssen wir uns die Worte eben angucken. Und sie sagten zu Mose: Hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Ja, Ägypten hat zu wenig Gräber, müssen wir in die Wüste rausgehen, ja?
Ja, aber das kommt ja aus so einer Angst, Panik,
ja, sicher.
Dass
sicher.
Man sowas sagt.
Ja. Ja klar, keine Frage. Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ein Vorwurf natürlich, ne? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen.
Das ist übrigens der Nachteil der Leiter. Der Gemeindeleiter.
Ja. Ja,
es geht hier, deshalb, die sagen nicht Gott, sondern nur der Mose ist schuld.
Ja, ja, sicher. So, ja. Sicher. Haben wir die nicht? Guck mal, lass ab von uns. Wir wollen den Ägyptern dienen. Das ist brutal, oder? Hat ja Spaß gemacht.
Die haben die geistliche Perspektive gar nicht begriffen.
Das ist der Punkt, das ist natürlich der Punkt. Ja, ohne dass wir natürlich jetzt hochmütig oder herabsehen wollen, das nicht. Aber wir wollen, denke ich, lernen, oder? Mhm. Weil wir manchmal sehen, wie die Wolke auf uns zurollt. Eine kleinere.
Mini.
Ja. Ist so. Auf jeden Fall. Wollen wir nicht hochmütig sein, sondern wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Gar keine Frage. Und nichtsdestotrotz wollen wir lernen. Ich sage immer, gesegnet ist der, der nicht alle Fehler selber machen muss. Und der aus anderen lernen kann.
Und man muss halt seine Erfahrungen machen.
Ja.
Das ist eine ganz große Lüge.
Ja,
man muss nämlich gar nicht. Man macht es, weil man ungehorsam ist oder so, aber man muss gar nichts.
Ja. Wenn du Salomo fragst, in den Sprüchen, lese ich gerade Sprüche, ist ganz klar, wer der Tor und wer der Weise ist. Ja. Jetzt also, du hast es perfekt eigentlich schon gesagt, was ist das Problem an der ganzen Situation? Wie das geistliche Perspektive verloren gegangen ist. Dass man nicht mehr, dass man sieht nur noch Ägypter. Ja, analysieren es jetzt einfach mal, ja?
Ja, wir können das leicht.
Ja, ich weiß es. Mit all den Vorbemerkungen, die ich gemacht habe.
Ja.
Aber man sieht nur noch das Irdische, man sieht nur noch das, was sich vor Augen abspielt. und sieht nicht mehr, was Gott letztendlich eigentlich für einen Plan hat. Dass das alles von ihm nicht aus Versehen passiert ist. Dass er nicht sie aus Versehen im Kreis ein bisschen rumgeführt hat. Das ist eben die ganz große Herausforderung in den Krisen, dass wir das nicht mehr sehen. Wir sehen nur noch Arbeitslosigkeit, wir sehen nur noch was weiß ich, Christen verfolgen, was auch immer. Ja, Stress, was auch immer.
Alltagsprobleme.
Ja, richtig. Wir sehen nur noch das was sich auf dieser Ebene abspielt. Sehen aber nicht, dass Gott in dem, mit dem am Wirken ist. Und was ist ein weiteres Problem an der Stelle? Ich denke, das Gottesbild. Mhm. Was unterstellen sie letztendlich Gott? Gott hat uns in die Wüste hinausgeführt, um uns zu töten. Ganz ehrlich, wird Gott so ein... objektiv betrachtet, wird Gott so gewaltige Zeichen und Wunder tun und mit so herrliche Art und Weise sein Volk herausführen, um sie dann verderben zu lassen? Niemals. Also das ist es aber auch ein Gottesbild, ja, wo wir immer wieder, und wo ich, das will ich, ich beobachte das bei sehr vielen Leuten, dass sie aufgrund ihrer aktuellen Situation ein Bild von Gott zeichnen. Ich habe ein Zeugnis wieder jetzt gelesen diese Tage, wo einer auch berichtet hat. Er hat gesagt, er wirklich ganz schlimm und ganz unten dran gewesen. Und er hat gesagt, wenn ich wusste, wenn es einen Gott gibt, dann hasst er mich und hat mich verflucht. Weil es mir so dreckig geht. Mhm. Versteht ihr, man schließt aus seiner Situation ein Bild auf Gott. Ja.
Aber es zeigt auch, also nicht, dass ich es lieber, das ist vielleicht schlechter, aber es zeigt auch ein Stück weit die geistliche Reife.
Oder ja, so. Ich könnte absolut. Jetzt auch
ein Zeugnis von jemandem erzählen, dem Muslime den Sohn abgeschlachtet haben, und er hat gesagt, auch wenn sie noch uns einen Sohn nehmen, dann bleiben wir Jesus treu. Ja. Also dass ich das sind andere, aber das zeigt die geistige oder die Dunkelheit um einen rum.
Ja, klar. Ist absolut so. Und ich sage, deswegen ist das Entscheidende immer, woher wird unser Bild von Gott geprägt? Und es ist so gefährlich, weil gerade dieser, der ist jetzt heute ein Pastor in einer Gemeinde, verkündigt das Wort Gottes, wodurch ist er zum Glauben gekommen, durch ein Traktat. Überleg mal, wenn es dem wunderbar gegangen wäre, hätte ich das Traktat in die Hand bekommen. Der hätte gelacht darüber, oder? Versteht ihr? So schließt man sein Bild auf Gott, wobei alles eigentlich letztendlich Gnade und wunderbare Führung und Leitung Gottes ist. Oh, ich weiß, wir lassen uns bis immer wieder ehrfürchtig darüber staunen, aber diese Perspektive, ich will darum ringen. Ich denke, keiner steht von uns jetzt gerade am Abgrund. Okay? Aber jetzt müssen wir diese Perspektive festigen. Jetzt müssen wir es glauben. Jetzt müssen wir es sehen. Dann, hoffentlich schenkt uns der Herr die Gnade, dass wir es dann auch sehen. Dass wir dann auch das vor Augen haben dürfen. Aber es ist das Entscheidende, dass in Krisen, wie gehen wir damit um? Deswegen, das ist mein Anliegen und mein Ziel, wenn wir uns jetzt diese ganzen Fragen stellen. Wie geht es weiter mit dem Bund und alles Mögliche? Das Entscheidende ist immer wieder zu sehen, das Eigentliche ist nicht Mensch, das Eigentliche ist nicht Organisation, das Eigentliche ist nicht selbst diese Gemeinde, sage ich mal, die Menschen an sich oder was auch immer, ist das nicht das Eigentliche, was sich eigentlich abspielt. Ich meine, die Personen, mein Verhältnis jetzt zu ihnen, schmeckt er mir oder schmeckt er mir nicht, das geht es nicht. Es spielt sich etwas Geistliches ab in dieser Zeit. Und das ist das Eigentliche, worum es sich dreht. Und deswegen, den Kampf, die Art und Weise, wie wir ihn führen, was ist der Kampf? Wie müssen wir ihn führen?
Geistlich.
Ja, und was bedeutet das praktisch? Also schaut, ich meine, geistlichen Kampf führen, das klingt gut, aber was bedeutet das? Was sollten wir machen als Gemeinde?
Alles, was dazu gehört, das ist ja nicht nur ein Punkt.
Also, ist nicht nur ein Punkt, sicher, ja. Eben, aber beispielsweise, beten! Den Herrn
ausharren,
eben um diese geistliche Perspektive immer wieder zu ringen und zu sagen, und uns nicht ablenken zu lassen. Wachen und beten, sagt Jesus, seid nüchtern, seid besonnen. Lasst euch nicht übervorteilen vom Feind. Wir wissen, wir kennen seine Gedanken, sagt Paulus. Sind uns nicht unbekannt. All das müssen wir vor Augen behalten. Insbesondere nicht schlafen. Insbesondere nicht weich werden und sagen, es wird schon laufen. Und vor allen Dingen, vielleicht merken wir, erste Treffen war gut, zweite Treffen war gut, das dritte wird auch gut. Das versteht ihr so?
Achso, jetzt, das
jetzt hier in unserem Kreis ja. Jetzt hier, ja. Wir müssen, gerade dann ist es am gefährlichsten, wenn wir meinen, es läuft. Gerade da müssen wir immer wieder hingehen und den Herrn bitten und flehen und wissen, alles hängt von ihm ab. Alles. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe diese Perspektive auch nicht immer. Wir sind da aufeinander angewiesen, dass wir miteinander diesen Kampf kämpfen und uns immer wieder gegenseitig hinweisen und sagen, Bruder, Schwester, lass uns nochmal das im Gebet vor den Herrn tragen. Lass uns nochmal ihn anflehen und bitten. In der Art und Weise selbst, wie wir miteinander reden, wie wir ringen, dass wir das im Hinterkopf behalten und dass wir vorsichtig immer sind, was wir reden, wie wir überhaupt miteinander umgehen, welche Informationen wir austauschen, was auch immer. Es ist alles geistlicher Kampf. Und das ist gerade in diesen heiklen, diesen schwierigen Zeiten ist das so, so wichtig. Und ich glaube, dass ganz viele Gemeinden an diesem Punkt häufig scheitern. Der geregelte Ablauf funktioniert, das ist wunderbar. Aber wo sich's erweist, ist immer die Krise, ist immer die Zeit, wo Umbruch passiert, wo irgendwas Neues kommt oder man sich ungewohnte, neue Fragen stellt.
Aber muss es Krisen geben? Nur mal generell. Eigentlich kann man auch nicht sagen, dass es wird wahrscheinlich weniger, aber es muss keine geben, oder? Also
das weiß der Herr. Ja. Er leitet und führt das immer.
Also wenn ich voll, so denke ich von der Schrift her, wenn ich voll bei Jesus wäre, ja, geistlich gewappnet und so weiter, dann gibt es natürlich äußerliche Krisen, ja, oder so, aber innerlich wird es keine mehr geben oder so.
Innerlich, also, ja, sicherlich. Innerlich sicher nicht. Ja, ist immer schon.
Nee, das ist ja, immer ja, auch theoretisch, aber das ist mein Ziel, also
klar,
dass man innerlich keine geistliche Krise, dass einem nichts mehr.
Sicher, sicher. Und ich glaube trotzdem, dass manchmal der Herr auch das zulässt, dass er uns ein bisschen sozusagen ein klein bisschen wieder loslässt, wieder Spielraum lässt und dann merken wir, wo kann ich festhalten? Weil ist nichts mehr da. Und wie er dann in seiner souveränen Gnade uns wieder nimmt und wieder Zuversicht, Hoffnung, Freude und alles schenkt. Und einfach damit wir, weil wir als Menschen, wir kennen uns sehr, sehr genau, wie schnell wir das auf uns münzen. Ja. Und deswegen sage ich, aber letztendlich natürlich, wenn wir voll Heiligen Geistes immer wären.
Also ich wünsche mir das, aber
ich auch,
trotzdem, dass es keine geistliche Krise mehr gibt.
Klar, ich auch.
Das wird wahrscheinlich so ein bis zum Ende so immer sein, ja, das will ich nicht jetzt sagen.
Absolut.
Ich wünsche mir es trotzdem.
Ich auch, also keine Frage. Ich wünsche mir nie eine geistliche Durststrecke, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ja, absolut. Aber da müssen wir uns immer wieder zurückbefehlen, die Hand des Herrn. Ja. Seine Gnade. Aber wie gesagt, liegt mir sehr, sehr auf dem Herzen, dass wir das hier eben auch sehen, dass die Probleme, dass die eigentlichen Probleme sind nicht Ägypter, die eigentliche Probleme ist nicht die Staubwolke, die eigentliche Schwierigkeit ist, dass man das Gottesbild, dass man ein falsches Gottesbild hat und dass man die geistliche Perspektive verloren hat, wenn man sie schon gehabt hat. Ich spreche jetzt vom Volk Israel.
In Ausnahmesituationen.
Ja, klar.
Also es ist eine schwere Situation.
Keine Frage. Ich denke schon, dass es bei vielen hier auch tatsächlich so ist, dass sie nicht die geistliche Perspektive verloren haben, sondern dass sie die noch nie gehabt haben.
Ja.
Das ist eben die Schwierigkeit dazu. Sie haben zwar Wunder und Zeichen gesehen, wie das Volk Israel später bei Jesus, aber geglaubt haben sie nicht. Das ist das Traurige.
Die sind ja schon davor, gell, mit der Feuersäule und Wolkensäule, das kann man sich natürlich alles nicht vorstellen.
Ja.
Und dann gleich wieder.
Ja.
Und das geht ja, hier ist ja echt eine Ausnahme, bei den anderen sind es ja gar nicht so, also vielleicht
Hunger,
nicht ganz so.
Durst.
Ja, aber da geht ja ganz schnell jeden Tag wieder aufs Neue, obwohl sie das alles erlebt haben.
Ja.
Und natürlich soll man hochmütig werden, so, aber es ist trotzdem schwierig zu verstehen. Gell.
Na ja, da macht uns die Bibel so deutlich und holt gerade, denke ich, unsere Charismatiker auf den Boden zurück, wo einfach deutlich wird, Zeichen und Wunder allein. Alleine nützen nichts. nützen nichts. Was das Einzige, was nützt, ist deine neue Geburt. Ja. Natürlich, dass Gott das mit benutzen kann, um zu bestätigen, keine Frage. Nicht das, aber an sich hat bis jetzt kein Wunder einen Mensch zum Glauben gebracht. Das kann man das Evangelium. Dass ein Wunder etwas zum Aufbrechen gebracht hat, dass ein Wunder zum Nachdenken vielleicht gebracht hat, dass es innerlich bewegt hat, äußerlich vielleicht bewegt hat. Alles, aber retten kann nur das Evangelium. So, das ist übrigens das Gleiche, wenn wir das ganze Buch Hiob durchlesen. Das ist genau dasselbe. Was ist hier auch das eigentliche Problem? Falsches Gottesbild? Gott ist fies zu dir, weil du einfach böse bist. Ja? Also, wo man denkt, Gott handelt immer sofort mit dir, so wie du halt bist.
Ja, aber das ist ja auch schwierig, weil es ist ja auch möglich, dass es so
ja, genau. handelt. Ja, genau. Richtig. Gott benutzt auch unsere Umstände, um uns zu züchtigen. Ja. Absolut. Aber ganz, ganz vorsichtig, da eben vorschnell zu urteilen. Denn wie vielen Leuten geht es besser als mir? Wie vielen Leuten ging es besser als Paulus? Wie vielen Leuten geht es irdisch gesehen viel besser als dem Allerheiligsten, der auf dieser Erde gelebt hat? Jesus Christus. Ja. Also von daher ist die Bibel da auch sehr, sehr, sehr eindeutig. Aber auch wir, was für ein Bild haben wir von Gott? Denken wir, wenn bei mir das Leben rund läuft, dann wird Gott schon mit mir zufrieden sein. Oder andererseits, wenn ich viel Kampf, Anfechtung, Leid, alles Mögliche habe, denke ich dann, dass Gott gegen mich ist? Was für ein Gottesbild habe ich? Was für eine geistliche Perspektive sehe ich? Was ist es bei Hiob und bei Hiob letztendlich? Was ist da die geistliche Perspektive? Was spielt sich im Hintergrund ab? Kriegen wir ziemlich deutlich gezeigt, oder? Der Satan und Gott. Ja, das Ganze. Thema, wo wieder deutlich wird, es geht um eine geistliche, geht um einen geistlichen Streit und einen geistlichen Kampf eigentlich letztendlich. Versteht ihr, wie viele Situationen in unserem Leben mit geistlichem Kampf verknüpft sind? Paulus sagt, wir sind wie in einer Zuschauerarena für die sichtbare und für die unsichtbare Welt. Ja. Und es spielt sich etwas ab, es spielt sich ein Kampf ab und wir denken so geradeaus immer, und verzagen und verzweifeln. Wir brauchen es zu wissen, es spielt sich ein geistlicher Kampf ab. Und entscheidend ist nicht, ob ich durch das vom Krebsleiden gesund werde oder nicht. Entscheidend ist, dass Gott durch alles verherrlicht wird. Ich weiß, es ist einfach gesagt. Ich weiß. Ich kann es nicht.
Aber es ist die Wahrheit.
Aber es ist die Wahrheit. Deswegen. Es ist. Und das Einzige, was dich da trägt und was dich durchhält, was dich nicht durchdrehen lässt, ist diese geistliche Perspektive. Sonst wirst du kaputt gehen. Ich bete, dass der Herr mir diese Gnade schenkt. Jetzt müssten wir eigentlich, wollte ich darauf eben eingehen, was hier weiter geschrieben steht, nämlich wieder diese wunderbare und herrliche Tatsache. Mose aber antwortete dem Volk: Fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Also was? Warum steht?
Er rennt nicht,
bleibt stehen. Das ist echt genial. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiter in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Wow, das sind so gewaltige Verse. Das ist echt schön. Und nächstes Mal vielleicht nochmal ein klein bisschen, dass wir darauf eingehen. Ganz kurz noch, weil wir es wegen der Wolken- und Feuersäule heute auch nochmal ziemlich deutlich hatten. Genial, was hier eben auch passiert. Jetzt Vers 16 weiter. Lesen wir einfach mal ganz kurz. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Ich will das Herz der Ägypter verstocken, sodass sie hinter ihnen herkommen, und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, seinen Streitwagen und Reitern. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und Männern verherrlicht habe. Schaut, und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, das haben sie gar nicht gesehen vielleicht. Ich weiß es nicht, ob sie es gesehen haben oder nicht. Ja, wie dem auch sei, der Engel Gottes. Zumindest hatten sie es aus den Augen verloren, das ist klar. Vor den Augen hatten sie nur das da vorne. Und der Engel des Herrn, der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie wurde dort Gewölk und Finsternis. Da leuchtete hier die Nacht. So kam jenes Heer diesem die ganze Nacht nicht näher. Was ist das Problem? Warum kommen sie nicht näher? Haben sie keinen Nebelscheinwerfer gehabt? Die Ägypter Streitwagen. Was war das Problem? War einfach nicht einfach nur eine Wolke. Okay, es war Herrlichkeit und du konntest nicht durch. Es war wie eine Wand, wie eine Mauer. Also allein da merken wir es, wie diese Herrlichkeit so deutlich und plastisch hier wird. Und ganz interessant, oder? Für die einen ist es was und für die anderen ist es was?
Für die einen ist es ein Durchgang, für die anderen ist es ein Stopp.
Ja, nee, die Israeliten sind ja auch nicht durchgegangen.
Nee, schon, aber ich meine, wenn man das nachher, was du vorhin gesagt hast.
Für die einen
ja, gut.
Und für die anderen Hindernis.
Also ja, für die einen Schutz und Hindernis. Und wie wird es hier beschrieben? Was war es für die Ägypter und was war es für
Volk Israel? Hell und der andere dunkel.
Ja, genau. Für die einen ist es Licht und wunderbar und wunderschön und für die anderen ist es dunkel und Finsternis. Es ist das Gleiche, wie wenn über Jesus gesagt wird, 1. Petrus. Denn siehe, zitiert ja wiederum Jesaja, denn siehe, es ist ein Eckstein in Zion gelegt. Ich muss es doch kurz lesen. Aber ihr wisst genau, um was geht, gell? Denn siehe, es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also was ist für ein Eckstein? Ein wunderbarer, ein wunderschöner, oder? Und sagst, wow, daran kann man sich festhalten, darauf kann man stehen. Aber, was ist auch, euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit, für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieses zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Ja. Merken wir, wie dasselbe Ding eigentlich von der einen Seite für die einen wunderbar und herrlich ist, für die anderen ist es dunkel, Finsternis, Tod letztendlich. Anstoß. Ja, genau. Wo steht das?
Ich weiß nicht jetzt.
2. Korinther 2.
Das stimmt, ja.
2. Korinther 2. Und das ist, so macht Gott uns nämlich auch. Voll interessant, oder? Dass er aus uns genau dasselbe macht. Da heißt es jetzt in Kapitel 2, Vers 12. Als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Wow, der ist aber hochmütig. Gott ist die Erkenntnis Gottes durch ihn offenbart.
Boah. Gesundes Selbstbewusstsein. Gesundes Selbstbewusstsein.
Ein gesundes Gottesbewusstsein. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Da, wo wir das Evangelium Christi hinaustragen, und werden für die einen ein Geruch zum Tod sein, ein Gestank, bis dahin, wenn wir das Evangelium wirklich bringen, wie Jesus uns gelehrt hat letztendlich. Für die einen ein Todesgestank und für die anderen ein herrlicher Duft des Lebens. Möge der Herr diese Gnade schenken. Ja. Damit runden wir es ab. Geschwister. Vater, ich danke dir für diesen Text und das, was du uns alles hier gezeigt und geschenkt hast. Und wir sind nicht so, dass, oder ich bete darum, Herr, dass mein Herz du davor bewahrst, dass ich gering schätze ich denke über die Israeliten, dass sie da auf einmal Angst und Furcht haben konnten, natürlich die Angst und Furcht ergreift. Sie packt einen förmlich und man weiß im ersten Moment gar nicht, was man so wirklich tut oder tun soll. Aber ich will dich bitten, Herr, für uns alle, dass du uns geistliche Erkenntnis und eine geistliche Perspektive schenkst. Und dass du uns ein Gottesbild, ein Bild von dir schenkst, das gesund ist, das gelehrt ist durch dein Wort, das deine Treue, deine Güte und deine guten Absichten ganz genau kennt und darauf beruht, darin fest gewurzelt ist. So dass auch wenn wir am Leben verzweifeln und verzagen, wir wissen und uns daran festhalten dürfen, du machst es gut und du meinst es gut. Und schenk, dass wir diese geistliche Perspektive, insbesondere auch in der Situation, wo wir uns jetzt als Gemeinde befinden, sie nicht verlieren, dass wir nicht einschlafen, wie die Jünger es getan haben und nicht gemerkt haben, was sich da eigentlich abspielt. Lass uns kämpfen, lass uns ringen, Herr. Lass uns gemeinsam wachsam sein. Lass du mich selbst wachsam sein, Herr. Durch meinen ganzen Alltag hindurch. Bitte wecke immer wieder meinen Geist auf. Bitte mach mir immer wieder bewusst, worum es geht. Und ich bitte auch darum, dass du es schenkst, diese wunderbare Gnade, dass wir für unsere Umwelt, in der wir sind, ein Geruch zum Leben sein dürfen, für deine Auserwählten, für dein Volk, für die, die du bestimmt hast zum Leben. So wie wir für andere eben auch ein Gestank sein mögen, ein Geruch zum Tod. Ja, wirke das in uns, dass die Leute nicht glatt an uns vorbeistreichen und wir ihnen völlig egal sind. Schenk du diese Gnade, Herr, schenk du diese Gnade. Lass uns wachsen in dir, in deiner Freude, in deinem Freimut und deiner Zuversicht. Fülle du uns immer wieder neu mit deinem Geist. Durchdringe uns, Herr. Amen.
Amen. Ja, ihr habt das echt gut gemacht, ja. Ich habe das ja angehört. Also viel weicher, in der Runde kann man das ja sagen, also viel passiver oder weicher. Ja. Also ich fand es sehr,
also mehr, ja, aber doch klar, oder? Kommen.
Ja, ja, deswegen ist ja immer eigentlich traurig, dass man...